Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Ich bin wirklich sehr dankbar, auch heute wieder hier sein zu dürfen und mit euch diesen Gottesdienst zu feiern und mit euch darüber nachzudenken, was ist denn Gnade? Wir haben gesungen, allein deine Gnade genügt. Ich frage mich manchmal, verstehen wir die Tragweite dieser Aussage, Gottes Gnade genügt? Verstehen wir die Tragweite der Aussage, wir sind auf Gottes Gnade angewiesen? Vielleicht bist du jetzt auch hier und fragst dich, bin ich denn überhaupt auf Gottes Gnade angewiesen? Und mein Wunsch heute Morgen ist es, dass wir diese Gnade besser verstehen. Dass wir besser verstehen, was denn das genau heißt und wieso wir überhaupt auf diese Gnade angewiesen sind. Ich möchte das heute am Psalm 90 machen und betrachten, wie Mose darüber geschrieben hat, wie er ein Psalm, ein Lied, ein Gedicht über diese Gnade geschrieben hat. Ich möchte mich auf die Verse 12 bis 17 fokussieren und mit euch betrachten, was ich auch schon bereits in meiner letzten Semesterarbeit herausfinden durfte oder mich damit auseinandersetzen konnte, worüber ich sehr dankbar bin. Und ich möchte gleich mit euch diesen Psalm lesen oder zumindest einen Teil davon. Ich beginne mit Vers 11, damit wir auch ein bisschen haben von dem, was schon oben steht, oberhalb von Vers 12. Wer aber erkennt wirklich, wie gewaltig dein Zorn ist und dein Grimm? Wer begreift, welche Ehrfurcht dir gebührt? Lehre uns bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voller Weisheit erlangen. Herr, wende dich uns wieder zu. Wie lange hält dein Zorn noch an? Erbarme dich über alle, die dir dienen. Schenk uns am Morgen deine reiche Gnade. Dann werden wir jubeln und uns freuen unser Leben lang. Erfreue uns nun ebenso viele Tage, wie du uns bisher gedemütigt hast. Für die Jahre, in denen wir Schlimmes erleben mussten, gib uns nun gute Jahre. Lass deine Diener dein mächtiges Handeln erleben. Über ihren Kindern lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. So zeige sich nun an uns die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes. Gib dem Bestand, was wir mit eigenen Händen tun, ja fördere unsere Hände Arbeit. Genau, ich habe ja schon gesagt, dass ich mich in meiner Semesterarbeit mit diesem Psalm auseinandersetzen durfte, mit diesem Psalm, den Mose geschrieben hat. Und dabei sind mir drei Zwischenstationen bewusst geworden, auf denen wir die Gnade Gottes erkennen dürfen, an denen wir vorbeigehen dürfen, um die Gnade Gottes zu sehen. Und ich möchte euch mit euch heute Morgen an diesen drei Stationen vorbeigehen und so mit euch auf diese Reise gehen, um Gottes Gnade zu entdecken, um sie kennenzulernen, um sie zu sehen. Und zwar, Gott muss uns unsere Vergänglichkeit und Verdorbenheit zeigen. Als Reaktion darauf ist die Umkehr und Sehnsucht nach Gott die angemessene. Und im Vertrauen auf Gott gelingt unser Leben und erreicht sein Ziel. Genau, ich möchte mich jetzt zuerst mal noch zusammenfassen, was denn Mose vor diesem Vers 12 gesagt hat, damit wir auch verstehen, wie er zu dieser Aussage kommt, lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voller Weisheit erlangen. Und zwar beginnt er im Psalm mit Gottes Größe, mit seiner von Ewigkeit her seienden Bestand, dass er von Ewigkeit her ist. Und er vergleicht Gott mit den Bergen. Er sagt dort, ehe die Berge waren, warst du. Die Berge sind für uns ein Bild von Standhaftigkeit, von Festigkeit, von Unveränderbarkeit. Sie verändern sich, unsere Berge hier, aber wenn wir so die von weitem her ansehen, dann scheinen die immer genau gleich auszusehen, unveränderbar. Aber Gott ist der wahre, unveränderbare. Er vergleicht, er bringt dann noch den Vers 4, der ist ja auch vielen von uns bekannt, was heißt, 1000 Jahre sind für dich wie ein Tag. Also Gott ist absolut außerhalb der Zeit. Er war schon vor der Schöpfung. Wir sehen diesen Vergleich der Schöpfung gegenüber von Gott. Die Schöpfung ist nicht ewig, Gott ist ewig, der schon seit immer war. Und dann vergleicht er uns Menschen mit Gott. Er sagt, wir Menschen, wir vergehen. Wenn es hochkommt, leben wir 80 Jahre. Und als Ergänzung von mir, wenn wir in 100 Jahren, wer denkt dann noch an uns? In 100 Jahren, wer denkt dann noch an Simon? Wahrscheinlich nicht mehr viele. Und wir Menschen, wir sind spezialisiert darauf, diese Vergänglichkeit zu verdrängen. Wir schieben es auf die Seite und wollen es nicht wissen. Wir suchen uns einen Namen zu machen, dass uns in 100 Jahren noch jemand sich an uns erinnert. Wir suchen das auf die Seite zu schieben und wir schieben auch auf die Seite, dass wir uns vor Gott verantworten müssen. Und weil wir nicht wollen, uns vor Gott verantworten zu müssen, fällt Gott direkt aus unserem Denken hinaus. Weil, wenn da ein Gott ist, der alles geschaffen hat, dann muss ich mich vor ihm verantworten. Und da sind wir Menschen, besonders auch hier in der Schweiz, sehr stark dazu geneigt zu sagen, Gott, wo bist du? Wir schieben Gott weg, wir verdrängen ihn und wir verdrängen auch, dass wir vergänglich sind. Wir rechnen nicht damit, dass Gott uns zur Verantwortung ziehen wird, dass er unser Leben anschauen wird und wir vor ihm dafür Rechenschaft ablegen müssen. Und wir rechnen nicht damit, dass wir vor ihm nicht bestehen können. Und aus diesem Grund, weil wir Menschen das immer wieder verdrängen und uns das nicht bewusst ist, kommt Mose jetzt hier mit dieser Bitte an Gott. Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voller Weisheit erlangen. Und Mose, er sagt nicht, lehre das Volk zu erkennen. Lehre das Volk zu bedenken, lehre uns. Er schließt sich hiermit ein. Er weiß ganz genau, dass er diese Lektion von Gott genauso nötig hat wie wir alle. Er weiß ganz genau, dass er von Gott sehen muss, dass er vergänglich ist und dass er nicht vor ihm bestehen kann. Er hat es ja schon bereits erfahren, als er auf dem Berg Sinai war und dort Gottes Größe, Gottes Heiligkeit gesehen hat und Gott ihm das Gesetz gegeben hat. Er hat so geleuchtet, dass nachher die Leute im Tal unten sich vor ihm abwenden mussten, der einen Schleier tragen musste, damit sie nicht geblendet wurden. Und trotzdem schließt sich Mose hier ein, weil er ganz genau weiß, ich habe diese Lektion genauso nötig wie meine Volksgenossen. Diese Lektion ist für uns wie ein dunkler Hintergrund, vor dem wir erst die Gnade Gottes überhaupt sehen können. Erst vor diesem dunklen Hintergrund leuchtet die Gnade Gottes auf. Wir können es vielleicht vergleichen mit dem Sternenhimmel. Wenn wir Sterne sehen wollen, dann muss es rundherum dunkel sein. Denn wenn wir Licht haben, dann sehen wir die Sterne nicht. Das Licht überdeckt die Sterne. Und darum gehen wir doch, wenn wir die Sterne betrachten wollen, irgendwo hin, wo es möglichst wenig Licht hat. Und dann können wir die Sterne umso heller funkeln sehen. Ich habe das in Jordanien auch erlebt. In Amman, in dieser großen Stadt, da war so viel Licht von der Stadt selber, da konnte man froh sein, wenn man einen einzigen Stern gesehen hat. Den Mond hat man noch gesehen, aber die anderen Sterne, ja, vielleicht einen konnte man irgendwo noch erahnen. Aber wenn man dann in die Wüste hinausging, da hat man, besonders dann, als dann die Mondfinsternis war, da hat man so viele Sterne gesehen, dass man nicht mal mehr die Sternbilder erkennen konnte, die wir von hier kennen. Man könnte sie dort sehen, es sind dieselben Sternbilder. aber es sind so viele Sterne, du findest sie nicht. Und so ist es auch mit diesem Hintergrund, den uns Gott lehren muss, diese Dunkelheit unserer Vergänglichkeit, die Dunkelheit unserer Sünde, die uns Gott aufzeigen muss, vor dessen Hintergrund wir erst die Gnade richtig sehen und wertschätzen können. Und darum bittet Mose, dass Gott uns das lehrt, dass er uns das aufzeigt. Diesen Vergleich, den habe ich mir nicht selbst ausgedacht, den habe ich von einem englischen Pastor, von John Stott. Er schreibt: Niemand hat das Evangelium je geschätzt, bevor ihm das Gesetz Gottes offenbar wurde. Nur in der tiefschwarzen Nacht beginnen die Sterne zu leuchten, nur auf dem tiefschwarzen Hintergrund der Sünde und des Gerichts leuchtet das Evangelium hell. Darum, lasst uns nicht vor dieser Lektion zurückschrecken, die Gott uns hier gibt. Lasst uns nicht vor dieser Dunkelheit zurückschrecken, sondern lasst uns von Gott lehren und uns diese Dunkelheit aufzeigen, damit wir eben genau diese Sterne überhaupt erst sehen können, überhaupt erst wahrnehmen können. Und wenn du vielleicht hier bist und dich um Fragen bist, was überhaupt wir Christen glauben, dann möchte ich dich bitten, lass dich nicht davor zurückschrecken, sondern bitte wie Mose Gott darum, dir das aufzuzeigen. Bitte ihn, dass er das tut, dass er dich lehrt zu bedenken, wie wenig Lebenstage dir bleiben. Nun, wie reagieren wir darauf? Wie reagieren wir auf diese Lektion, die Gott uns gibt, dass wir vergänglich sind? Ich möchte das drei mögliche Reaktionen aufzeigen. Vielleicht gibt es noch mehr. Und zwei Reaktionen, die wir Menschen uns vielleicht denken können. Und dann möchte ich anschauen, wie Mose das uns in diesem Psalm vor Augen führt, was denn die Reaktion ist, die wir Gott gegenüber bringen sollten. Die erste Reaktion darauf, die wäre Resignation. Resignation, wieso lässt Gott mich überhaupt leben? Wieso hat Gott mich überhaupt gemacht, wenn ich sowieso nicht vor ihm bestehen kann? Wieso hat Gott mich geschaffen, um mich danach wieder zu vernichten in seinem Gericht? Ich habe doch eh keine Chance. Wieso hat er mich geschaffen? Das ist doch total unfair. Und diese Reaktion, die hat Mose auch von seinem Volk bereits gekannt. Sie sind da aus Ägypten hinausgekommen und stehen jetzt vor dem Land, das Gott dem Volk versprochen hat, in das er sie führen wollte. Und dann senden sie diese 12 Kundschafter aus, die kundschaften das Land aus, alles wunderbar, oder eben doch nicht, und kommen zurück und berichten, ja, das Land ist wunderschön, da haben wir genügend zu essen, da gibt es Früchte, die groß sind wie Baseballbälle, ich finde jetzt eigene Vergleiche, die loben, wie groß das Land, wie schön das Land ist, aber sie sagen dann auch, aber die Leute dort, die sind so stark, wir haben keine Chance gegen sie. Wir sind absolut chancenlos. Und nur zwei von diesen 12, Josua und Kaleb, die kommen zurück und sagen, hey, vertraut auf Gott, wir haben ihn an seiner Seite, mit seiner Hilfe schaffen wir das. Aber die Reaktion des Volkes ist nicht Vertrauen auf Gott. Die Reaktion des Volkes ist, Mose, wieso hast du uns hierher geführt, damit wir von diesen Völkern umgebracht werden? In Ägypten hätten wir doch leben können. Da haben wir Fleisch gehabt, da haben wir Überfluss gehabt. Sie resignieren. Sie wollen Mose sogar steinigen. Das ist die erste Reaktion. Resignation. Wieso hat Gott mich überhaupt geschaffen, wenn ich absolut keine Chance vor ihm habe? Zweite Reaktion. Ich erbringe den Gegenbeweis. Ich kann es doch. Ich bin doch gar nicht so schlecht. Ich beweise dir, dass ich es verdient habe, dass du mich zu dir lässt. Und auch diese Reaktion kannte Mose sehr gut aus seinem Volk. Und zwar immer noch in derselben Geschichte. Gott griff ein, bewahrte Mose davor, dass er gesteinigt wurde, erschien in seiner Herrlichkeit Und als Strafe dafür musste dann das Volk diese 40 Jahre in die Wüste. Aber statt, dass sie einfach gesagt haben, okay Gott, wir erkennen, wir haben falsch gehandelt, wir akzeptieren jetzt diese Strafe, sagen sie, halt. Jetzt beweisen wir dir, Gott, dass wir das doch schaffen. Und einige vom Volk sind da ausgezogen in das Land und wollten das Land einnehmen. Und was ist passiert? Genau, Gotti, wie im Kolosseum, Daumen runter, sie wurden vernichtet geschlagen. Und das, weil Gott nicht mit ihnen war. Sie wurden vernichtend geschlagen. Und heute, wie sieht das heute aus? Wir versuchen auch immer noch den Gegenbeweis zu bringen. Wenn Gott uns zeigt, hey, du hast eigentlich keine Chance vor mir, dann wollen wir vorbringen, ja, aber schau doch Gott, wie viel, dass ich spende. Schau doch Gott, wie viel, dass ich in die Gemeinde gehe. Schau doch Gott, dieser dort drüben, der ist schlechter als ich. Der hatte schon 3 Frauen und ich habe mich immer treu zu meiner gehalten. Oder wir denken, ja, die Medizin, die wird uns irgendeinmal so lange unser Leben verlängern, dass es nicht mehr verfällt, dass der Tod besiegt wird durch die Medizin. Da setzen wir auch unsere Hoffnung drauf. Oder vielleicht, das ist jetzt etwas, was es überhaupt noch nicht gibt, aber das ist auch am Rumspinnen, dass ich irgendeinmal, dass wir so weit sind in der Technologie, dass wir unser Gehirn, also unsere Gedanken, unser Sein, irgendwie in eine Maschine hineinkopieren können, in einen Computer hochladen können, irgendwo in der Cloud herumgeistern können und so nicht mehr darauf angewiesen sind, auf diesen Körper, der zerfällt. Oder wir denken, ja, also wenn ich dann schon vergänglich bin und keine Chance vor Gott haben, wenn ich sowieso vergehe, dann will ich wenigstens noch selber bestimmen wollen, wenn dieser Tag ist, an dem ich abtrete. Also diese Reaktion kannte Mose bei seinem Volk und die kennen wir auch heute bei uns und unserem Volk sehr gut. Und nun wollen wir noch miteinander anschauen, wie denn Mose uns hier zeigt, dass wir darauf reagieren sollten. Und zwar schreibt er, Herr, wende dich uns wieder zu. Wie lange hält dein Zorn noch an? Erbarme dich über alle, die dir dienen. Schenk uns am Morgen deine reiche Gnade. Dann werden wir jubeln und uns freuen unser Leben lang. Erfreue uns nun ebenso viele Tage, wie du uns bisher gedemütigt hast. Für die Jahre, denen wir Schlimmes erlebt haben, gib uns gute Jahre. Das Volk betet, Herr, wende dich uns wieder zu, nachdem es Gottes Zorn gesehen hat über ihren Ungehorsam. Und das Zuwenden, uns wieder zuwenden, ist auch ein Synonym dafür, für Gnade, für Vergebung. Dieses Gebet, wende dich mir wieder zu, wird von jemandem gebetet, der erkannt hat, ich bin ein Rebell gegen Gott. Ich bin ein Sünder. Ich bin auf die Vergebung Gottes angewiesen. Es wird von jemandem gebetet, der umkehrt, sich abkehrt von seiner Auflehnung gegen Gott und sich hinwendet zu Gott, der die Waffen streckt und sich ergibt von einem Rebellen, der sich Gott ergibt. Das Volk hatte Sehnsucht nach Gottes Rettung. Es hatte erlebt, wie Gott es aus Ägypten herausgerettet hat. Und nun bittet es Gott wieder, dass es sich ihm wieder zuwendet, dass es sich ihm wieder seine Gnade, seine rettende Gnade schenkt und sich abwendet von seinem Zorn, dass er sich wieder zuwendet und ihm wieder seine Güte, seine Freundlichkeit zeigt. Und sie beten, dass sie jeden Morgen diese Gnade erfahren. Und das Volk Israel hat diese Gnade, hat Gottes Versorgung jeden Morgen sogar auch erlebt. Wir lesen das Gott jeden Morgen Manna, das ist das Brot des Himmels, das so süßlich schmeckt, lesen wir, wie Tau auf den Wüstenboden ausgestreut hat und sie sich davon ernähren konnten. Sie beten, dass Gott ihnen diese Tage, in denen sie erleben mussten, wie es ihnen schlecht ging, wie Gott ihnen sein Gericht gezeigt hat, auch wieder gnädig ist und ihnen diese Jahre ersetzt durch gute Jahre. Und wenn wir im Neuen Testament schauen, dann sehen wir, dass Gott uns nicht nur einige wenige Tage geben will, er will uns Ewigkeit schenken. Er will uns ewige Gemeinschaft mit ihm schenken, in der wir nicht mehr einen vergänglichen Körper haben, sondern einen ewigen Körper, in dem wir ewig mit ihm Gemeinschaft haben dürfen. Lass mich mal so veranschaulichen. Wenn du jemanden hast, der dir besonders wichtig ist, und ihr habt gestritten und du warst im Unrecht, vielleicht dein Ehepartner, vielleicht ein wichtiger Freund, vielleicht auch deine Eltern, dann sehnst du dich doch danach, dass diese Beziehung wieder geheilt wird, dass man sich wieder in die Augen schauen kann. Und genauso hat sich auch das Volk Gottes und genauso sollen auch wir uns wieder nach dieser Beziehung zu Gott sehnen, dass er uns wieder vergibt, dass wir wieder ihm wieder in die Augen schauen können. Und die Beziehung zu Gott ist die erste Beziehung, in der wir diese Versöhnung erleben müssen. Denn aus der Beziehung zu Gott fließt auch die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Und es ist die erste Beziehung, in der wir Versöhnung brauchen, weil wir in erster Linie gegen Gott uns aufgelehnt haben und gegen Gott rebelliert haben. Darum brauchen wir auch als erstes die Versöhnung mit Gott. Darum lasst uns nicht resignieren und denken, Gott, wieso hast du mich überhaupt geschaffen? Lasst uns auch nicht versuchen, den Gegenbeweis zu erbringen und sagen, hey, schau mal, wie oft ich in die Gemeinde komme. Weil das kann vor Gott sowieso nicht bestehen. Weil er bestraft uns, weil er ist der Richter, der gerechte Richter, der das Urteil nicht über das tut, was gut ist, sondern er sagt, wenn etwas, was du übertreten hast, dann bist du dem ganzen Gesetz schuldig geworden. Darum lasst uns nicht versuchen, diese Gegenbeweise anzudrehen, sondern lasst uns Gott bekennen, hey, wir sind gegen dich aufgetreten, wir sind Rebellen gegen dich. Lass uns das bekennen und ihn suchen, so wie das Volk Israel Gott gesucht hat wieder. Wie Mose uns in dem Psalm hier vorbetet und sagt, kehrt um. Herr, wende dich uns wieder zu. Lass uns das bekennen, dass wir vor Gott schuldig sind und lasst ihn uns darum beten, dass er wieder zurück zu uns kommt, dass er uns wieder gnädig ist, dass er uns seine Gnade erweist, dass er uns vergibt. Lasst uns noch die letzten beiden Verse miteinander anschauen. Da lesen wir, lass deine Diener dein mächtiges Handeln erleben, über ihren Kindern lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. So zeige sich nun an uns die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, gib dem Bestand, was wir mit unseren eigenen Händen tun, ja fördere unsere Hände Arbeit. Das Volk hat gesehen, wie Gott eingegriffen hat und sie aus Ägypten hinausgeführt hat. Es hat gesehen, wie er es gerettet hat, als er es durch Schilfmeer hindurchführte und hinter ihnen die nachströmenden Armeen des Pharaos mit den Wassermassen umwarf, sie zu Boden warf, sie besiegte, sie im Meer ertränkte. Es hat die Herrlichkeit Gottes gesehen in der Feuer- und Wolkensäule, die es durch die Wüste geführt hat. Gott war bei ihnen. Und nun bitten sie, dass ihre Kinder das auch erleben dürfen, dass ihre Kinder Gottes Eingreifen sehen dürfen. Und wir heute, Wir dürfen auf ein riesiges Eingreifen Gottes zurückschauen. Wir dürfen darauf zurückschauen, dass Gott Mensch geworden ist, dass er, der außerhalb der Zeit steht, in unsere Zeit hineingekommen ist, dass er, der große Schöpfer, der Allmächtige, klein geworden ist und ein Mensch geworden ist und für uns dieses Leben gelebt hat, das Gott fordert, der klein geworden ist und Gott total gehorsam war, der nicht gegen Gott rebelliert hat, so wie wir, sondern der Gott gehorsam war und der eine Beziehung die ganze Zeit mit Gott hatte. Und der am Kreuz, Jesus Christus, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, der für uns das Urteil trug, damit Gott der gerechte Richter sein kann und uns trotzdem vergeben kann, weil er sagen kann, mein Sohn hat für deine Schuld bezahlt. Er hat das Urteil getragen, das mir gilt, das dir gilt. Wir dürfen darauf vertrauen und nicht auf unsere eigene Stärke. Wir müssen nicht auf unsere eigene Stärke bauen. Wir dürfen darauf vertrauen, was Jesus geleistet hat. Sein ganzes Leben hat er für uns gegeben. Sein ganzes Leben hat er für uns gelegt. Er hat uns sein perfektes Leben geschenkt. Darauf dürfen wir vertrauen. Das ist Gottes Eingreifen, auf das wir zurückschauen. Israel hat auf den Auszug aus Ägypten zurückgeschaut. Wir dürfen auf etwas zurückschauen, das viel größer ist, vor dessen der Auszug aus Ägypten einfach ein Schatten ist. Etwas Schattenhaftes. Wir dürfen Gottes Eingreifen sehen. Er hat uns befreit von der Sünde zur Gemeinschaft mit ihm. Zur Beziehung mit ihm hat er uns frei gemacht, damit wir mit ihm leben können. Wir dürfen auf dieses Eingreifen Gottes zurückschauen. Ist das nicht wunderbar? Und wir lesen weiter, dass sie bitten, dass Gott ihnen Bestand gibt ihrer Arbeit. Und Gott hat diese Bitte erfüllt. Er hat sie in das Land hineingeführt. Wir lesen im Buch Josua, wie er ihnen Bestand gegeben hat. Er hat ihnen das Land geschenkt, das er ihnen versprochen hat. Auch wenn wir später wieder lesen, dass es nicht dann alles so war, wie sie das ja vielleicht erhofft hatten, aber er hat ihnen den Sieg geschenkt. Und genauso gibt Gott auch in unserem Leben Bestand und in dem, was wir tun. In dem, was wir vielleicht in der Gemeinde tun, in dem, was wir in der Gemeinde einbringen, ist es Gott, der unserer Arbeit Bestand gibt. Wir tun etwas, aber es ist Gott, der es festmacht. Es kann vielleicht mal sein, dass wir uns umorientieren müssen, dass es vielleicht mal ein Erdbeben gibt, aber es ist Gott, der dem Ganzen Stabilität gibt. Ich möchte das mit einem Beispiel vergleichen, das in einer ähnlichen Art und Weise schon Jesus gebraucht hat. Und zwar, wenn wir ein Haus bauen, dann bauen wir zuerst ein Fundament, das verankert ist mit der Erde, damit es nicht weggespült wird. Und genauso ist Jesus unser Fundament, auf dem wir stehen und auf dem wir vor dem Gericht bestehen können. Nicht, weil wir besonders gut sind, sondern weil wir auf dem Fundament dessen stehen, was Jesus für uns geleistet hat. Und wir bauen in die Wände Armierungseisen ein, damit, wenn ein Erdbeben kommt und das Haus erschüttert, nicht der Beton gleich auseinanderbröckelt, sondern zusammengehalten wird. So hält uns Gott auch zusammen in unserem Leben. Und wenn wir vielleicht mal im Glauben an Schwierigkeiten geraten und uns vielleicht fragen, ja, bin ich denn überhaupt mit Jesus unterwegs, bin ich überhaupt ein Christ, dann ist nicht die Antwort darauf, ja, ich habe mich ja mal taufen lassen oder ja, ich bin ja so und so viel mal in die Gemeinde gegangen oder dies und jenes habe ich geleistet, sondern die Antwort, die wir geben können auf diese Zweifel, ist, Jesus hat mich befreit. Er hat mich herausgeführt, aus mir neues Leben gegeben. Ich stehe auf diesem Fundament und nicht auf dem, was ich geleistet habe. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hat Gott in deinem Leben mächtig eingegriffen. Er hat dir deine Schuld aufgezeigt und er hat dir vergeben. Er hat dir ein neues Leben gegeben. Er hat dich vom geistlichen Tod lebendig gemacht. Er hat dich eigentlich aus dem Toten lebendig gemacht. Er hat dir ein neues Herz gegeben, das Gott gefallen will und nicht mehr gegen ihn auflehnen will, dass das tun will, was Gott gefällt. Und er hat dir eine Hoffnung gegeben. Eine Hoffnung, dass wir nicht vergehen müssen, sondern dass wir ewig mit Gott Gemeinschaft haben dürfen. Weil er nicht im Grab geblieben ist, sondern weil er, Jesus Christus, auferstanden ist, dürfen wir auch diese Hoffnung haben, dass wir in Ewigkeit mit ihm leben dürfen. Und er hat uns eine Aufgabe gegeben. Er hat uns die Aufgabe gegeben, die Nationen zu Nachfolgern von Jesus Christus zu machen. Er hat uns die Aufgabe gegeben, seine Gemeinde zu bauen. Aber nicht wir sind es, die seine Gemeinde bauen, sondern er ist es. Er gibt den Bestand, was wir tun, für ihn. Wir tun es für ihn, aber er ist es, der es wirkt, dass wir es tun. Und er ist es, der es wirkt, dass es Bestand hat. Und wenn da mal ein Erdbeben kommt und etwas, das uns erschüttert, das auch unsere Gemeinde erschüttert, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass es Gott ist, der uns hält. Dass wir nicht dann auch in Aktionismus verfallen müssen und denken müssen, ich muss jetzt dieses und jenes tun, sondern dass wir darauf vertrauen, dass es Gott ist, der seine Gemeinde baut. Und im Vertrauen darauf, dass er es ist, dass er seine Gemeinde baut, dürfen wir dann auch wieder gemeinsam vorwärts gehen. Und wenn du jetzt hier bist und noch nicht mit Jesus unterwegs bist, dann möchte ich dich bitten und dann ist es mein Wunsch, dass er dir seine Herrlichkeit, seine Schönheit zeigt, dass du nicht hinausgehst, wenn du jetzt gesehen hast, ah, ich bin vergänglich, ich kann vor Gott nicht bestehen und das einfach auf die Seite wieder schiebst, sondern dass du es zu Gott bringst, dass du umkehrst und ihn um seine Vergebung bittest. Und dass du ihn darum bittest, dass er dich neu macht, dass er dir ein neues Leben gibt, dass er dir dieses neue Herz gibt, das wir, die wir in Jesus unterwegs sind, schon haben, dass er dir ein Leben gibt, ein Herz gibt, das ihn ehren will. Ich möchte zum Schluss kommen und nochmals kurz zusammenfassen. Mein Wunsch war es ja, dass wir heute Morgen die Gnade Gottes besser verstehen. Und ich hoffe, es ist mir gelungen, das uns aufzuzeigen. Ich hoffe, mir ist es gelungen, ein Stück weit uns bewusst zu machen, dass wir sündhafter sind, als wir je gedacht haben, auf der einen Seite, aber mehr geliebt, als wir uns je zu hoffen getraut hätten. Ist eine Aussage von Timothy Keller, ein bisschen abgewandelt. Haben wir, glaube ich, in einer letzten Predigt auch schon mal gehört. Und ich finde, es passt wunderbar auf das Leben als Christ. Wir sollen jeden Tag mehr erkennen, wie sündhaft wir eigentlich sind. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite verstehen, dass wir mehr geliebt sind von Gott, als wir uns je zu hoffen gewagt haben. Und ich wünsche uns, dass wir das jeden Tag besser verstehen, damit unser Lob für Gott jeden Tag größer wird und wir ihn jeden Tag mehr ehren, weil wir jeden Tag mehr erkennen, wie mächtig und wie unbegreiflich groß seine Gnade ist und wie mächtig er in unser Leben eingegriffen hat, wie groß diese Veränderung ist, die er uns geschaffen hat und wie stark er ist und wie er uns verändern will. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du in unser Leben, in mein Leben eingegriffen hast und uns lebendig gemacht hast, dass du uns gerecht gemacht hast vor Gott. Nicht weil wir besonders gut sind, sondern weil du für uns gemacht hast. möchte ich bitten, dass wir das immer mehr dürfen erkennen und lernen, schätzen und dich dafür loben, für das, was du in unserem Leben gemacht hast, für das, was du gemacht hast am Kreuz, dass wir dürfen das immer besser verstehen, Herr. Amen.